Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Web3 Next Level. Ich bin der André. Grüß dich, mein lieber Stefan. Hi.
Grüß dich, André. Und natürlich wie immer einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, wann immer ihr diese Podcast-Folge hört. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, herzlichen Dank. Unsere Zahlen gehen ja nach oben. Ich habe es gesehen. Mein Gott, es ist Wahnsinn. Ja, vielen Dank dafür. Ja, Stefan, da sind wir wieder lustig zusammen. Also ich bekomme mit, dass unser Marktupdate natürlich auch immer ein bisschen zu Furore sorgt. Das heißt, das machen wir auf jeden Fall heute. Und ich habe noch was ganz Spannendes mitgebracht oder was Langweiliges, je nachdem. Und zwar Versicherungen. Versicherungen sind langweilig, oder?
Ich weiß. Boah, direkt abschalten, Versicherungen, wenn wir sich das anschauen.
Nein, Blick, nein, nein. Blick sofort auf gar keinen Fall. Ja, genau. Nein, es geht über
ich verspreche euch, André hat mir im Vorfeld schon so ein paar Informationen gegeben, was das Thema Versicherungen heute angeht. Und das wird keine Werbeveranstaltung. Wir versuchen euch keine Versicherungen zu verkaufen. Das steht schon mal fest. Aber André hat wirklich was sehr, sehr Wichtiges im Zusammenhang mit Blockchain, AI, Versicherung. Also da merkt man schon, da kommt ein Dreieck zusammen, was für Spannung sorgt. Und das heißt, es wird kein stumpfer, mach eine Berufsunfähigkeitsversicherungs-Podcast. Aber ihr kennt uns ja, von daher wisst ihr, was euch erwartet. Also es wird ein spannendes Thema. Aber wir wollen natürlich erstmal mit dem Marktupdate reinstarten und gucken, was der Markt so macht.
Oh ja, sehr, sehr gerne. Weil das hat uns ja alle, wir haben jetzt Anfang Mai, alle gefreut. Der Bitcoin-Kurs über 80.000. Ich weiß gar nicht, sämtliche Influencer sind völlig ausgeflippt, haben direkt die Champagnerkorken knallen lassen, haben gesagt, so, all-time high, jetzt geht's nur noch nach oben. Nur noch nach oben. Ich glaube, 4 Stunden später war es doch wieder unter 80.000. ups, dann doch nicht. Ja, der Bullrun hat nicht eingesetzt. Das war aber auch abzusehen, dass das, okay. Du machst das Marktupdate.
Also ich versichere euch schon mal, in den nächsten Wochen werden wir kein neues Wolterei sehen. Also so viel kann ich euch schon mal vorwegnehmen.
Mist. Schade doch.
Es passt halt einfach zum Gesamtmarktsentiment nicht und wo wir uns auch aktuell im Zyklus einfach befinden. Wir waren ja lange, also seit Februar in einer wirklich langen Seitwärtsbewegung. Und in der waren wir ja auch noch bis Mitte April. Und jetzt Mitte April haben wir gesehen, okay, der Markt stabilisiert sich etwas höher. Also im Bereich 75.000, 78.000 hat sich der Markt stabilisiert. Und dann haben wir jetzt in den vergangenen, sagen wir mal, anderthalb Wochen jetzt, also jetzt ist gerade Anfang Mai, also Ende April, Anfang Mai, haben wir jetzt gesehen, dass der Bitcoin-Markt dann einmal es geschafft hat, sich gute 8% nach oben zu bewegen innerhalb von 4-5 Tagen. Und das sorgt bei den meisten dann natürlich schon für jetzt geht's wieder los und jetzt kommt richtig Schmackes rein. Das ist ja auch das, was wir ja auch schon in den ganzen letzten Wochen gesagt haben, ist, wir sind momentan in einem Punkt im Markt angekommen, wo es sich sehr lohnt, auf Langfristigkeit, Dollar Cost Average, sich für steigende Preise zu positionieren. Und dass wir natürlich dann auch sowohl noch Ausreißer nach oben als auch nach unten haben werden, ist gehört auf jeden Fall auch mit dazu. Wir kommen jetzt allerdings auch Richtung.
Du hast es gesagt vor ein paar Wochen, ne, dass man sich ein bisschen positionieren sollte und man sich darauf vorbereiten kann, dass es natürlich vielleicht nochmal ein Stückchen nach oben und nach unten geht. Das hast du durchaus gesagt. Jetzt machen wir hier natürlich keine Finanzberatung, um Gottes Willen. Das habe ich dich unterbrochen.
Das auf keinen Fall. Aber wir sehen natürlich jetzt eine Ausgleichsbewegung. Der Markt hat auch Potenzial, noch bis zu 88.000 zu steigen. Das sind dann nochmal weitere 10% vom jetzigen Standpunkt aus, wo sich der Bitcoin-Markt so zwischen 80.000 und 81.000 aufhält. US-Dollar, ne? Also ich spreche immer von US-Dollar-Preisen. Aber wir sehen natürlich jetzt halt auch die Phase, die den Markt immer etwas entschleunigen lässt, auf uns zukommen. Wir sind jetzt im Mai, wir stehen kurz vorm Sommer und wir haben, wie in vielen Branchen in der Wirtschaft halt auch, kommt das typische Sommerloch auf uns zu, was wahrscheinlich dann bis Ende Juli gehen wird. Das wird jetzt so in den nächsten 2-3 Wochen, denke ich mal, wird das so langsam anfangen, sich bemerkbar zu machen. Und dann bis Ende Juli wird erstmal so ein bisschen Flaute sein. Mit Flaute meine ich nicht, dass der Markt crashen wird oder so, sondern mit Flaute meine ich halt einfach, es wird weniger volatil an den Märkten im Allgemeinen. Wir werden auch sehen, dass der Markt wieder etwas abbauen könnte. Aber dass wir uns weiterhin in dieser Range aufhalten und dass wir auch nochmal tiefere Preise sehen, damit meine ich jetzt nicht ein Crash-Szenario, sondern einfach, dass der Markt von diesen 80.000 in dem Bereich auch wieder etwas abbauen wird, vielleicht in dem Bereich 65.000, 60.000 zurück. Ja, dass wir weiterhin einfach in dieser Range-Phase dann auch bleiben. Das sehe ich auf jeden Fall schon für die nächsten Wochen und Monate. Und meistens ist es ja dann halt auch so, dass wir so Q3, Q4 dann auch so den Zeitpunkt sehen, wo der Markt dann wieder anfängt aufzubäumen. Aber ich denke mal, dieses Jahr werden wir keine explosionsartigen Kursbewegungen sehen. Also ich habe hier keine Glaskugel, aber das ist halt einfach so die jahrelange Recherche in den Märkten und wie sich die Märkte momentan verhalten, sehe ich da jetzt kein zu stark euphorisches Szenario auf uns zukommen. Gerade dadurch, dass ja auch aufgrund der hohen Energiekosten und des hohen Ölpreises schon auch sich bemerkbar machen wird in den nächsten Wochen und Monaten, dass es noch stärkere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Den Zentralbanken bleibt dann nichts anderes übrig, als schlussendlich Zinsen zu erhöhen. Und eine Zinserhöhung, wenn Geld teurer wird, ist das immer schlecht für spekulative Märkte, gerade auch für den Kryptomarkt. Es wird jetzt gerade so drauf spekuliert, kommt dieses Jahr schon Zinserhöhung, wird es vielleicht erst nächstes Jahr was. Und ich gehe mal davon aus, dass wir Ende des Jahres schon die ersten Zinserhöhungen sehen werden, wenn die Situation einfach so bleibt, wie sie bleibt. Und wenn dann natürlich auch ganz klar angegeben wird, es werden Zinserhöhungen kommen, dann werden wir natürlich auch das ganz klar in den Preisen, gerade auch vom Kryptomarkt, werden wir das dann ganz stark sehen, dass das dann der Markt eher wieder stark verhalten reagiert. Stand jetzt sind es erstmal nur Spekulationen, weil die Fed äußert sich ja auch ganz klar und sagt, mit unserer aktuellen Politik, wie wir sie gerade fahren, sind wir zufrieden. So wie es jetzt ist, sind wir nicht dazu bereit, eine Entscheidung zu treffen, weil die Situation ist unklar. Wir wissen nicht, ob die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird, dass einfach wieder Öl freigegeben wird, was auch die Wirtschaft entlasten würde. Weil wenn wir jetzt die Zinsen anheben, das wäre dann eher auch wieder schädlich. Ja, da müssten wir sie zu schnell wieder senken. Und sie sagen, wir bleiben lieber mit den Zinsen, wo wir sind, beobachten das Ganze. Und wenn wir sehen, die Inflation geht jetzt stark nach oben, dann müssen wir mit Zinsen entgegenwirken. Wenn wir sehen, die Arbeitslosigkeit geht nach oben, müssen wir mit den Zinsen entgegenwirken. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen sie, so wie der Zins aktuell ist, ist er stabil. Und wenn wir sehen, dass sich die Zahlen irgendwo verändern, Arbeitsmarkt und Inflationsdaten, das sind die zwei Zahlen, auf die sie halt immer das größte Hauptaugenmerk drauflegen. Wenn diese zwei Zahlen anfangen stark abzuweichen, dann kannst du auch die Uhr danach stellen, dass die Zinsentscheidung auf jeden Fall eine Auswirkung haben wird. Ja, eine hohe Inflation ist natürlich dann auch immer mit einer Zinssteigung anzurechnen. Ja, eine hohe Arbeitslosigkeit steht dann eher für Zinssenkungen, um die Wirtschaft mehr zu fördern.
Der neue Chef sozusagen in den USA für die Finanzen. Schätzt du das ein? Also sprich, der ist ja ein bisschen mehr Trump näher, der Herr Walsh. Ist das ein Trigger für die Märkte oder ist das gar kein Trigger? Ich hatte das Gefühl, also mein persönliches Gefühl, dass das überhaupt gar keine Auswirkungen hatte. Oder hat das tatsächlich irgendwelche Auswirkungen?
Also es wird wahrscheinlich auch hier und da, wenn jetzt wirklich dieser Wechsel vollzogen wird. Jerome Powell hat ja seine letzte Rede gehalten, die nächste wird von dem Walsh gehalten. Es kommt natürlich darauf an, wie wird er sich dann nach außen hin präsentieren, wie wird er sich auch zum Zinsen, vielleicht sogar zum Kryptomarkt positionieren, wie wird er über Trump sprechen, falls das bei ihm überhaupt ein Thema ist. Ja, man sagt natürlich nach, er ist Trump näher, aber man muss natürlich auch ganz klar einfach sagen, die Zinsen, ja, sie sind hoch. Also für jeden jemanden, der günstiges Geld mag, weil es natürlich insgesamt die Märkte, wer also für stark an den Märkten involviert ist, der will, dass die Zinsen mehr oder weniger bei Null bleiben. Günstiges Geld, kaum Risiko, du kriegst kostenloses Geld quasi hinterhergeschmissen, kannst damit machen, was du willst. Die Märkte gehen stark nach oben, alles toll aus dieser Brille, wenn man sich diese rosarote Brille so einsichtig aufsetzt. Trump ist halt nun mal jemand, der auch sehr stark auch in spekulativen Assets investiert ist oder zumindest Leute um sich herum hat, die er damit fördern kann. Natürlich positioniert er sich gegen hohe Zinsen. Wenn man jetzt aber einfach wahllos Zinsen senkt, dann wird das natürlich langfristig katastrophale Auswirkungen insgesamt haben, weil es einfach die Inflation in die Höhe schießen lassen würde. Und das Ding ist halt, die Zinsen, das ist ein wirklich sehr, 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 sehr sensibles Zahnrad, mit dem man arbeiten muss, weil diese Zinserhöhungen und Senkungen haben natürlich schlussendlich auch immer langfristige Auswirkungen. Und deswegen kannst du da nicht einfach die Schraube drehen und sagen, jetzt sind wir bei 3,25%, wir reduzieren jetzt mal 1,25% auf 2. Ja, es sieht im ersten Moment krass aus und die Märkte werden nach oben schießen wie nichts Gutes, aber dann wirst du sehen, wie die Inflation anfängt, wirklich richtig stark hochzugehen. Und das Ding ist, das kannst du dir vorstellen, das ist ein schönes Bild, das nehme ich dafür auch immer ganz gerne. Du machst dir eine kleine Schneekugel oben auf dem Berg, ja, legst den hoch und schubst den an. erstmal passiert nicht viel. Du siehst einfach, wie ein kleiner Schneeball den Berg runterrollt. Aber dieser Schneeball nimmt immer mehr Schnee auf und irgendwann hast du so eine gigantische Schneewalze, die keiner mehr aufhalten kann. Und so kann man sich das mit Zinsentscheidungen vorstellen, wenn jetzt radikal etwas geändert wird. Ja, wenn die Inflation einmal richtig Fahrt aufnimmt, dann kannst du da nicht einfach mal kurz gegensteuern und sagen, ja, wir haben sie eingefahren, nächsten Monat sieht wieder alles gut aus. Sondern wenn dieses Laufrad erstmal in Bewegung kommt, alle müssen ihre Preise erhöhen, alles wird schlussendlich immer teurer, aber das Geld verliert dadurch halt an Wert, weil das Geld hat immer den gleichen Wert, aber alles wird signifikant einfach teurer, weil es so viel günstiges Geld gibt. Ja, und dann siehst du halt, wie alle Preise, sowohl bei den Produzenten als auch bei den Konsumenten, dass das alles anfängt zu steigen. Aber ja, schlussendlich, das Geld hat ja den gleichen Wert, es wird nur alles immens teurer und das spiegelt halt die Inflation schön wieder. Dann siehst du, dass die Inflation einfach anfängt, Momentum. Und wenn dieses Momentum erstmal anfängt, das kriegst du halt so schnell nicht mehr eingefahren. Da kannst du dann auch die Zinsen erhöhen, bis du irgendwann einen so hohen Zins hast, ja, dass die Wirtschaft sagt, für uns ist es unrentabel, wir können nicht mehr investieren, wir können nicht mehr reparieren, wir können keine Kredite mehr aufnehmen, das würde die Wirtschaft absterben lassen. Dann siehst du auf einmal hinten raus dann auch die Arbeitslosenquote nach oben schießen und schon hast du ein Chaos, was du nicht mehr retten kannst. Und das Einzige, was du dann schlussendlich machen kannst, ist einen kompletten Reset. Das ist ja das, wo auch sehr viele Ökonomen in den letzten Jahren schon drüber gesprochen haben und es eigentlich für 2022, 2023 schon so gesagt haben, jetzt kommt der Great Reset, alles wird auf Null gesetzt, wird eine neue Weltwährung geben. Das Thema gibt es ja schon seit 2020 extrem am Kochen.
Ewigkeiten.
Seit Ewigkeiten, ja. Ganz genau. Aber dieser Great Reset war einfach noch nicht da. Das Ding ist, wenn du halt mit der Zinspolitik so radikal umgehen wirst, wie es Trump jetzt auch gerade fordert, das würde halt ein Great Reset auf jeden Fall triggern.
Okay, spannend. Sehr, sehr spannend, auch mal so ein bisschen nochmal den Hintergrund irgendwie so ein bisschen zu verstehen. Jetzt gibt's ja immer bei mir, also wenn ich den nochmal zurückzukommen auf den Bitcoin-Kurs, wenn ich, für mich ist ja immer, es gibt immer einen einzigen Trigger und das ist Michael Saylor mit Strategy. Jetzt waren jetzt gerade die Earnings sozusagen von Strategy. Und interessant finde ich, ich habe mir das gerade nochmal rausgesucht, dass er ja tatsächlich die Käufe nach langer Zeit unterbrochen hat, aber, um sich mal das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, er hält 818.000 Bitcoins im Wert von 64,4 Milliarden US-Dollar. Bei einem Durchschnittspreis, das macht es interessant, bei einem Durchschnittspreis von knapp 75.000 US-Dollar. Jetzt sind wir drüber. Das heißt, theoretisch in einer Gewinnrange. So, und er hat ja auch jetzt Dividenden, ja, also es gibt ja, Strategy besteht ja aus mehreren Firmen und er zahlt ja jetzt tatsächlich auch eine Dividende aus von STRC von 11,5%. Das ist echt viel. Also, da gibt's natürlich, da gibt's zum Beispiel Peter Schiff, der sagt, ey, ganz ehrlich, also deshalb, so also Peter Schiff, vielleicht zur Erklärung, er ist der absolute Maxi, was Gold angeht, und wirklich der totale Endgegner für Bitcoin. Der sagt natürlich, hey, Schneeballsystem, weil, wo kommt denn die Dividende von STRC her? So, die kommt nämlich nicht aus den Bitcoin-Verkäufen, weil er kauft ja nur, sondern er kommt im Endeffekt aus einem anderen Topf. Und diese andere Topf sind tatsächlich andere Aktienpakete, die auch zu Strategy gehören. Das heißt, linke Tasche, rechte Tasche. Muss ich ihm vielleicht auch gar nicht mal so unrecht geben. Das ist sehr, sehr spannend. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass er auch im Q1 sehr, sehr viel Bitcoins gekauft hat, und zwar knapp 90.000, sehe ich gerade, 90.000 Bitcoins für 5,5 Milliarden, ist es natürlich ein sehr, sehr großer Kauf oder insgesamt ein sehr, sehr großer Kauf für dieses Quartal gewesen. Und ich weiß nicht, ist es ein Treiber? Also ich meine, natürlich ist es ein Treiber, wenn ich natürlich sehr viel davon kaufe, dass das Ding auf über 80.000 gegangen ist. Also gefühlt ja, aber ich natürlich gehört Trump dazu. Also, ich habe immer so ein ungutes Gefühl. Ich habe so ein ungutes Gefühl, wenn ich diese ganzen Zahlen sehe von Strategy, die ganzen Käufe dort sehe, und so weiter. Und dann natürlich noch das Hintergrundwissen, dass tatsächlich Aktien sozusagen Dividenden ausgeschüttet werden mit dem Kauf oder dem Verkauf von anderen Aktien. Das heißt, ein Aktionär, der Strategy hält, bezahlt im Endeffekt einen anderen Aktionär auf der anderen Seite von Strategy. Das riecht nach Schneeball. Das riecht. Ich möchte, um Gottes Willen, ja, keine Finanzberatung. Oh Gott.
Also ich sag mal so, wenn es ein Schneeballsystem wäre. Also auf der einen Seite sind ja solche großen Investoren sowieso immer absolut unter der Lupe von der SEC. Ja, von der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde. Das heißt, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann kochen die da gerade schon sowieso. Das Ding ist halt natürlich, so Schneeballsysteme funktionieren ja auch immer nur so lange, solange es neue Käufer gibt, solange neue Käufer reinkommen und damit die Leute, die rausgehen, also die Verkäufer, bezahlt werden können, solange kann halt immer so ein Schneeballsystem aufrechterhalten werden. Irgendwann werden wir aber demnächst in eine Marktphase wahrscheinlich dann auch kommen, also gerade wenn das Thema Rezession nochmal größer wird und an der Tür klingelt, dann kommen wir natürlich halt auch darin, dass einfach keine Käufer mehr da sind und dass es nur noch Verkäufer gibt. Und dann wäre natürlich einfach ein Szenario da, wo so ein Konstrukt dann kollabieren muss. Weil es geht halt immer nur so lange, wie halt neues Geld reinkommt. Das ist ja schlussendlich Schneeballsystem, denke ich mal, müsste man hier keinen erklären. Ne? Also kurz gesagt, die Systeme funktionieren immer nur so lange, wie frisches Geld reinkommt. Weil das frische Geld versorgt diejenigen, die aussteigen wollen. Und wenn es kein frisches Geld mehr gibt, dann kommt es zu Zahlungsengpässen, dann kommt es zu Zahlungsstopps und dann weißt du, das ist der Start eines Kollaps, der nicht mehr aufgehalten werden kann.
Korrekt. Ja, also wir werden es sehen. Wie gesagt, reines Bauchgefühl von mir. Reine persönliche Meinung. So, wir werden sehen, was passiert. Aber auf jeden Fall interessant. Wir sind wieder über 80.000. Viele schreien wieder Juhu. Man muss das alles ein bisschen mit Vorsicht genießen und wie wir es hier immer auch empfehlen, lernen, selbst die eigene Meinung bilden, reinschauen und dann investieren oder auch nicht investieren. Wir machen.
Aber wichtig ist es ja auch schlussendlich, die Vogelperspektive einfach mal einzunehmen und drauf zu gucken. Ja, wenn wir natürlich jetzt halt einfach mal so ein bisschen rauszoomen und gucken, alles klar, Kryptomarkt, okay, das steht richtig gut da, aber lasst uns doch auch mal auf die großen Aktienindizes der USA, auf den S&P 500 und den Nasdaq schauen. Die stehen nämlich auch am absoluten All-Time-High. Der Nasdaq steht aktuell jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt bei $27.943, ganz knapp an der 28.000-Punkte-Marke. Also auch hier absolut am All-Time-High. Und der ES hat jetzt auch in der vergangenen Woche am Freitag die 7.300-Punkte-Marke angekratzt und steht jetzt auch noch bei 7.250 Punkten. Das heißt, auch hier stehen wir am absoluten All-Time-High, was auf jeden Fall dafür spricht, dass es den Märkten gerade insgesamt sehr gut geht und wir sehr viel Geldeinflüsse haben. Und wenn wir uns daran zurückerinnern, Anfang März, wo diese ganze Situation dort im Nahen Osten so eskaliert ist, haben wir alle Märkte stark aufgebaut. Aber jetzt seit Anfang April, also seit einem Monat, sind die Märkte komplett am Steigen. Und ich glaube, wir haben sogar historisch gesehen den stärksten Anstieg im Nasdaq gesehen seit Aufzeichnung. Da möchte ich mich aber nicht drauf festnageln lassen. Das ist eine Zahl, die ich gesehen habe. Und wie gesagt, der Anstieg, wenn man das jetzt das Ganze einmal guckt, vom Tiefpunkt am 31. März zum Höhepunkt, also im S&P 500, sind es 15% in einem Monat, was für einen Aktienindiz einfach gigantisch ist. Und im Nasdaq, ja, auch vom 31. März, wenn wir uns das Ganze dann einmal hier anschauen, 31. März, bis, ja, Stand jetzt, wo er am All-Time-High steht, das ist auch in einem Monat, ist der 5000 Punkte 21% in Aktienindiz. 21% in einem Monat. Das ist
der Wahnsinn.
Das ist gigantisch. Das ist ein gigantischer Anstieg.
Gefühlt kommen diese Dinge natürlich nicht beim Normalbürger an. Das ist das Problem. Also man sieht, weiß ich nicht, dass die ganzen Dinger steigen, und irgendwie partizipiert man davon nicht. Ja, das ist irgendwie, also dieses Gefühl bleibt zumindest hängen. Man steht an der Tankstelle, man sieht halt diese unfassbaren Spritpreise, Spritpreisbremse funktioniert nicht so richtig, man ist unzufrieden. Auf der anderen Seite schaut man sich dann die Nachrichten an und sieht dann diese Zahlen, 21%, du hast es gerade gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Also, irre.
Ja. Also das ist halt das Spannende, was man immer wieder sieht. Ist halt so, die Medien spiegeln halt nicht unbedingt immer den Markt wieder. Und wenn man sich halt die Medienlandschaft so anguckt, wo man so sagt, oh ja, sieht nach einer erneuten Eskalation aus, es sieht so aus, als würde die Wirtschaft zusammenbrechen, weil die Ölversorgung halt einfach nicht wieder freigegeben wird. Das ist ja auch das Spannende, wir haben ja immer noch einen Ölpreis von über $100 pro Barrel. Also der Ölpreis ist seit über einem Monat immer noch fast verdoppelt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Deswegen sehen wir natürlich überall auch extrem hohe Spritpreise. Aber was wir natürlich halt auch wissen, ist, dass natürlich auch jetzt immer noch aus Reserven gehandelt wird. Aber wenn diese Reserven dann anfangen, knapp zu werden bei einigen Ländern, dann wird es natürlich interessant, was dann schlussendlich passiert. Weil Energiekosten steigen, Produktionskosten steigen. man muss ja auch mit hinzuziehen, Benzinpreise werden teurer, Lieferkosten. Und wir haben ja extrem große Lieferketten weltweit. Schiffe, Flugzeuge, LKWs, muss ja alles versorgt werden. Auch das Schienennetz kommt ja über eine Stromversorgung. Und wir haben in den meisten Ländern haben wir Stromversorgung aus Öl und Gas. Ja, also auch da kommt die Energieversorgung nicht von erneuerbaren Energien in der Regel. Das heißt, es wird also dort einen enormen Kostenanstieg über die Langfristigkeit geben. Über Kurzfristigkeit kann sowas immer ausgeglichen werden. Aber je länger dieser Ölpreis hoch bleibt und auch wieder weiter steigen könnte, desto gefährlicher wird es insgesamt für die Weltwirtschaft. Was wir aber auch sehen können ist, und das ist ja das Spannende, folge dem Geld, die Märkte spiegeln uns das gerade null wider. Das heißt, wenn wir uns die Märkte im Allgemeinen einmal anschauen, ist das sorgenbefreit. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und solange das so ist, folgen wir den Märkten und nehmen sie so mit, wie sie uns aktuell die Gesamtsituation widerspiegeln. Würde man jetzt sagen, dort wird es nochmal richtig stark eskalieren und es ist wirklich gerade komplett am Rande zum Dritten Weltkrieg, dann würden wir wirklich sehr tiefstehende Preise haben, dass insgesamt alles komplett in den Risk-Off geschmissen wird. Das sehen wir aber momentan nicht. Und deswegen von den Marktanalysen her können wir davon ausgehen, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt. Aber auch so ein Stillstand, was jetzt erstmal für den Risikoeffekt in den Märkten als positiv angesehen wird, das sehen wir ja halt auch, wir stehen am All-Time-High, dass die Langfristigkeit wird aktuell noch nicht eingepreist. Vielleicht ist es auch gerade ein Aufatmen, um nochmal den maximalen Profit reinzunehmen und es wird dann zu einem Crash-Szenario kommen. Zu wirklich solchen Szenarien wird es natürlich kommen, wenn wir ganz klar sehen, Inflation fängt stark an zu steigen oder die Arbeitsmärkte fangen an einzubrechen. Dann werden wir auch eine sofortige Auswirkung an den Märkten sehen. Das heißt, jeder, der gerne investiert oder sich in diesem Bereich auskennen möchte, schaut euch zwei Daten an, die regelmäßig veröffentlicht werden. Jeden Donnerstag sehen wir die Arbeitsmarktdaten aus den USA und könnt ihr jeden Donnerstag sehen, wie sich der Arbeitsmarkt in den USA verändert. Der USA ist quasi unsere Benchmark für alles. Ja, wenn jetzt in Europa mal 0,2% mehr Arbeitslosigkeit sind, dann hast du da nicht so starke Auswirkungen. Wenn du das jetzt aber in den USA hast, dann wirst du diese Auswirkungen in den Märkten sehen. Ja, das heißt, wenn du siehst, die Märkte fangen an, sich bärisch zu verändern und du siehst in den Zahlen, dass sich dort ein Trend ergibt, das heißt, die Arbeitslosenzahlen fangen an zu steigen oder die Inflation fängt jetzt gerade an anzuziehen, dann weißt du im Umkehrschluss, okay, jetzt könnte es der Fall sein, dass der Markt wieder in einen Risk-Off gehen wird. Also immer schön die Zahlen im Auge behalten. Oder hier zuhören. Cool.
Oder hier zuhören, richtig. Um den Umkehrschluss zu finden, kann man sich dagegen versichern. Das ist eine schöne Brücke, die ich gebaut habe. Ja, das ist eine schöne Brücke, die ich gebaut habe. Kann man sich dagegen versichern, außer diesen wunderbaren Podcast hier zu hören. Und ich habe mich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Und zwar Diskussionen, so möchte ich es mal formulieren, gehen gerade darum, welche Use Cases kann man denn mit AI-Agenten dezentral auf einer Blockchain überhaupt nutzen? So, gibt es überhaupt Use Cases dazu? Und tatsächlich habe ich einiges gefunden und ein großer, starker Use Case, der halt auch in der normalen, in Anführungsstrichen, AI-Welt gerade sehr für Furore sorgt, ist Versicherung oder Versicherungspakete. Und ich habe das Ganze mal versucht, ein bisschen auch auf AI dezentral ein bisschen wiederzuspiegeln und wiederzufinden, welche Möglichkeiten bestehen denn da. Und das ist sehr, sehr, sehr interessant tatsächlich. Geht wieder einher mit diesen wunderbaren Zahlen. Ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal schon, oder wir haben es beim letzten Podcast auch schon ein bisschen erwähnt. Also es geht wieder um diese ERC-Standards, also sprich Ethereum-Standards. Und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, diesen 8004er, der so ein bisschen das Rahmenwerk für neue AI-Geschichten dort bildet. Und dort gibt es tatsächlich neue Use Cases, die sich um diese Dinge bemühen. Und da geht es natürlich ein bisschen was um Compliance, also sprich um Sicherheit, um Rahmenbedingungen zu schaffen, wie denn diese AI-Agenten überhaupt auf einer Blockchain überhaupt abgebildet werden. Aber stell dir mal vor, du hast zwei Agenten, also du hast sie selbst programmiert oder hast einen Agenten programmiert, der halt mit einem anderen interagiert. So, und die traden. Das, was du manuell tust, du machst ja nicht alles manuell, weiß ich ja, aber was vieles, was du manuell tust, machen diese Agenten vollautomatisiert. So. Die traden irgendwas Lustiges an Triggerpunkten, an Marktdaten, an Zahlen und ähnliches, das, was du gerade ausgeführt hast. Und dann passiert etwas. Also sprich, der macht irgendeinen Trade und verliert meinetwegen 200.000 US-Dollar. So. Wen würdest du denn dafür verantwortlich machen? Also, wer ist jetzt schuld? Bist du schuld, derjenige, der sozusagen dieses AI-Stückchen nutzt? Ist derjenige schuld, der es programmiert hat? Ist derjenige schuld, der die Infrastruktur bereitstellt hat? Ist derjenige schuld, der vielleicht die Triggerpunkte dem AI-Agenten zur Verfügung gestellt hat? Also wer ist denn überhaupt schuld? Also die Schuldfrage ist da vielleicht offen. Am Ende des Tages hängst du da und hast meinetwegen 200.000 US-Dollar verloren. Und das kann man tatsächlich versichern. Das heißt, ich gehe her mit meinem AI-Agenten, das kann ich als Unternehmen tun sozusagen, und zu einer Versicherung gehen. Und dafür gibt es in den USA gerade einen aufkommenden Markt, da gibt es tatsächlich Marktplätze dazu, zu einer Versicherung zu gehen und zu sagen, hey, ich habe hier was ganz Tolles programmiert, das macht das und das, also sprich meinetwegen Trading oder irgendwelche anderen Dinge. Aber ich möchte gerne das erstens mal das auditieren. Das wird auf einer Blockchain festgehalten. Das ist nämlich dann das Spannende. Das heißt, auch die Audits und die Informationen des AI-Bots werden dort festgehalten. Hatten wir beim letzten Mal auch schon ausgeführt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie das Haus, ja, in einer Straße. Das heißt, ich sehe das Haus, ich weiß ganz genau, wie die Oberfläche aussieht, wie viele Fenster drin sind, wie viele Türen und ähnliches. Es wird auditiert. Ich kann jetzt nicht unbedingt in das Haus reinschauen. Das heißt, was dort drin passiert, wie diese AI-Funktionalität dort im Haus wirklich gestaltet wird, das ist der Firma vorenthalten, die mir das dann halt auch offeriert. Aber ich kann das Haus versichern, das, was dort Bestandteil ist. Und gehe dorthin und sage, hey, das ist mein AI, so sieht's aus, das und das ist der Outcome, das und das sind die Informationen, bitte versichere mir dieses. Falls dort etwas Falsches rauskommt, das dann halt sozusagen die Teilnehmer, die dieses nutzen, dann versichert sind. Kann ich tun. Gibt es tatsächlich Anwendungsfälle für? Spannende Geschichte, wie ich finde.
Ich muss da nochmal reingrätschen, weil vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Das heißt, ich als Nutzer von beispielsweise deiner Firma, ja, ich kann ja dann Gebrauch von der Versicherung machen und ich habe natürlich auch gar kein Anrecht, dann in das Haus erstmal reinzugucken. Ich schaue es mir von außen an. Diejenigen, die das aber auditieren, die haben schon das Innenleben des Hauses gesehen, oder? Sie müssen ja auch einen Versicherungswert bestimmen.
Ja, genau. Richtig. Die Prämie ist da, also sprich der Wert und die Prämie, das ist natürlich ein Punkt. Völlig richtig, dass du das sagst. Es gibt Unterschiede. Zum einen gibt es tatsächlich Versicherungen, die sich das nur von außen angucken. Das heißt, was geht rein, was kommt raus? Also die beiden Sachen werden nur miteinander verglichen und das Haus an sich. Wenn man jetzt das auf AI-Agenten bezieht, das heißt, wie sieht das Prompting aus, welches Model wurde benutzt, wann wurde es benutzt, wie wurde es benutzt, also all diese ganzen Triggerpunkte werden auf einer Blockchain komplett festgehalten. Und das ist der Audit. Das Innenleben ist ja meistens die IP des eigentlichen Unternehmens, also sprich der Mehrwert. Dort hineinzuschauen, ist vielleicht auch nicht so einfach, auch für die Versicherung nicht so einfach, überhaupt zu verstehen, was da drin passiert. Ich habe es jetzt so tatsächlich so verstanden, also ich habe nur gefunden, mag sein, dass es anders ist, dass es tatsächlich nur von außen geschaut wird. Aber die Frage ist durchaus berechtigt, weil wenn ich gar nicht weiß, was in dieser tollen Blackbox überhaupt passiert, dann ist es natürlich auch schwierig, das irgendwie zu versichern, beziehungsweise den Fehler zu finden. Man kann im Endeffekt dann nur sagen, das Haus, die AI, hat einen Fehler gemacht. Das kann man eigentlich nur noch sagen. Man kann nicht mehr sagen, wo drin der Fehler liegt, weil das wiederum dann Bestandteil des Unternehmens wäre, die AI programmiert haben. Ja.
Aber ich denke, es ist auch für den User auch dann interessanter, ein AI zu verwenden, die versichert ist, wo jemand sich den Aufwand gemacht hat und wo er weiß, wenn hier etwas schief läuft, muss sich nicht die Firma dafür haftbar machen, die dann vielleicht einfach insolvent anmeldet oder was auch immer, was da im Hintergrund passieren kann. Man weiß ja auch in der Regel erstmal auf den ersten Blick nicht die Firma dahinter, wie stabil ist die überhaupt? Kann die einen großen Schaden, der mir passiert, kann die dafür überhaupt haftbar sein? Also haftbar machen, ja. Aber Correct. Was ist, wenn die noch nicht mal wirklich Eigenkapital in der Firma haben und ein kleines Startup sind und war nicht schlau genug, um mich im Vorfeld drüber zu informieren. Ich habe einen riesengroßen Schaden. Meine Existenz steht jetzt vielleicht vor dem Aus und ich sage, okay, ihr müsst dafür haften und die stellen sich dann hin und sagen, können wir nicht.
Genau. Können wir so, nicht. Jetzt stell dir vor, dass diese Versicherung, also spricht, das kann man sich jetzt nicht als physischen Menschen vorstellen, ja, der das prüft, sondern stell dir vor, dass dieses Versicherungselement tatsächlich auch ein dezentraler AI-Triggerpunkt ist. Das heißt, es ist auch ein AI-Tool, was diese Versicherung zur Verfügung stellt. Hat dann den Vorteil, wenn jetzt der Versicherungsfall eintritt, also irgendwas passiert, wird das auf der Blockchain wieder festgehalten. Man weiß ganz genau, das ist der Fehler gewesen, der zu dem Zeitpunkt passiert ist, das sind die Interaktoren gewesen, wann das passiert ist und so weiter. Und man kann über einen Smart Contract, kennen wir ganz normal, dann halt auch so tatsächlich auch wieder eine Ausschüttung machen. Also der direkten sozusagen Prämie, zu sagen, hey, pass mal auf, der Fehler ist passiert, es ist nachweislich da, sorry, aber damit du als kleines Startup, als kleines Unternehmen nicht direkt insolvent gehst, weil ich habe jetzt einen großen Fehler in meinem System gehabt oder ich habe damit interagiert, ich habe vielleicht Geld verloren, diese 200.000, das ist vielleicht jetzt existenzbedrohend, ich kriege sozusagen sofort über die AI einen Cashback in mein Unternehmen zurück, weil halt dieser Fehler passiert ist. Das heißt, es versichert nicht mich nur, sondern es gibt mir auch die Garantie, dass ich dann dort vollautomatisiert etwas zurückbekomme über eine AI. Das heißt, ich habe so ein Dreierkonstrukt. Ja? Also ich nutze AI, das sind zwei Bots sozusagen oder zwei Teile und ich habe eine weitere AI, die mir dieses versichert. Mhm. Und das ist dann schon magisch, weil dann habe ich ein Konstrukt gebaut, wo ich relativ sicher sein kann, dass dieses dann auch so funktioniert und mir direkt eine Ausschüttung auch wieder gibt, wenn irgendwas passieren sollte.
Das ist ja quasi nochmal ein Layer of Trust überhalb des Layer of Trustes, kannst du sagen. Weil du hast ja sowieso über die Blockchain okay. Ein Layer of Trust. Und wenn du dich als Unternehmen mit einer Versicherung, mit einem Versicherungs-AI-Bot, mit einer Versicherungssumme auch dorthin stellst und sagst, sollte dir ein Schaden passieren, über unsere AI automatisch der Versicherungszyklus aktiviert und du bekommst in Windeseile eine Auszahlung. Wahnsinn. Also wenn sich das durchsetzt, weil ich werde mich jetzt ein bisschen unbeliebt, glaube ich, machen, aber ich glaube, jeder von uns hat hier und da schon mal einen Versicherungsfall gehabt. Und in der Regel, gerade wenn es zu größeren Schadensfällen kommt, ja, dann hast du einen extrem langwierigen Prozess. Du musst Dokumente ausfüllen. Ja, musst das einreichen, dann vergehen teilweise Wochen, bis du eine Rückantwort bekommst, Monate, mit weiteren Dokumenten, die du wieder und wieder und wieder ausfüllen musst, bis schon so viel Zeit ins Land gestrichen ist, wenn es um größere Versicherungssummen geht, was dich an den Rande eines Nervenzusammenbruchs bringt. Und meistens ist es ja auch nicht, dass es dir unbedingt immer gut geht, wenn du eine Versicherung aktivieren musst, weil du hast einen Schaden erlitten. Und dann wird irgendwo eine Klausel gefunden, wo es dann heißt, unsere Versicherung greift in diesem speziellen Fall ausnahmsweise mal nicht. Ja, das heißt, Versicherung ist eigentlich mit einem langwierigen Prozess, der entweder unter Aufgabe des Versicherungsnehmers endet oder dass eine Möglichkeit gefunden wird oder dann in manchen Fällen dann auch zu einer Versicherungsausschüttung kommt. Und wenn sich jetzt wirklich jemand dahinstellt und sagt, wir haben einen Automatismus dafür, dass du schnell versorgt wirst, das meine ich mit der Layer of Trust überhalb dem Layer of Trust ist.
Ja, um es vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, das fällt mir gerade ein als Beispiel. Es hat vielleicht jeder schon von uns gehabt. Du buchst eine Reise. Ja, so. Und es wird dir meistens in diesem Reiseportal noch angezeigt, hey, möchtest du gerne diese Reise versichern? Gegen Ausfall. So, ganz normale Versicherung. Wenn das jetzt tatsächlich auf AI und auf einer Blockchain abgebildet wird, das heißt, die Flugdaten werden dort festgehalten auf der Blockchain. Es wird die Information festgehalten. Bist du wirklich, hast du diese Reise gebucht? Wann ist das und so weiter? So. Und dann kannst du diese Reise nicht antreten. Aus welchen Gründen auch immer. So. Das heißt, du klickst dort drauf und sagst, hey, sorry, ich kann diese Reise nicht an. Oder ich kann sie nicht antreten. Dieses wird vollautomatisiert getriggert auf eine AI. Und diese sagt dann wiederum, alles klar, es gibt dort ein vertragliches Konstrukt. Die Informationen sind da, es sind alle Daten festgehalten und eine dritte Partei zahlt dir dann im Endeffekt sofort meinetwegen diese Reise wieder aus. vollautomatisiert, ohne irgendwelche Dinge dazwischen. Weil du hast ja mehrere Parteien da drin, die sich vielleicht, und da sind wir, glaube ich, im Layer of Trust nicht vertrauen, weißt du? Du hast die Fluggesellschaften da drin, du hast deine eigenen Daten, deine eigenen persönlichen Daten da drin. Du hast vielleicht, weil du gesundheitlich angeschlagen bist, hast du meinetwegen Gesundheitsdaten da drin und hast dann gesagt, okay, ich bin krank, was auch immer, das ist halt, du hast einen vollen Automatismus. Und das könntest du damit also abbilden. Alles Zukunftsmusik, das ist mir durchaus bewusst, aber jetzt stellen wir das ganze Spielchen mal ein bisschen weiter. Und ich hatte es ganz am Anfang gesagt mit zwei so Trading-Bots oder zwei Trading-AIs. Was ist denn, wenn die vollautomatisiert agieren und sich dann auf einer Art Marktplatz eine Versicherung suchen, auch automatisiert? Das heißt, es gibt einen Marktplatz für Versicherung. Und dieser AI sucht sich eine eigene Versicherung. Also sprich, vollautomatisiert, ohne dass irgendjemand eingreift. Du kannst dann auch diese eigentlichen AIs natürlich auch dann ranken und sagen, okay, die funktioniert zu 99,9% immer gut. Es gibt wenig Ausfall dort. Es gibt andere, meinetwegen, die zu 80% nicht richtig funktionieren. Das heißt, du hast eine sehr hohe Ausfallsrate und so weiter. Das heißt, du kannst sie auch so eine Art Ranking machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Schufa der AI ist. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Aber könnte man sich tatsächlich so vorstellen, dass man wirklich eine Instanz hat, die dieses dann halt auch prüft und halt auch dort einhergeht. Sehr, sehr spannend, weil da wachsen gerade Teile zusammen und Informationen zusammen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, und das vollautomatisiert.
Ja. Mhm. Ja, sehr, sehr interessantes Konstrukt. Ich würde es persönlich super finden, wenn das auch ein Thema ist, was groß wird, weil man damit natürlich auch sehr gut arbeiten kann. Wer jetzt gerade beispielsweise selber in dem AI-Business drin ist oder sich für dieses AI-Blockchain-Business interessiert, wenn du eine Person bist, die auch nachweisen und dich ausweisen kannst auf einer Plattform, mein AI-Bot ist versichert. Das heißt, solltest du einen Schaden erleiden, ist dieser Schaden durch die Versicherung für dich abgedeckt, bietet dir ja natürlich auch einfach einen unglaublichen Reichweite-Boost und einen unglaublichen Mehrwert für die Leute, die es halt schlussendlich nutzen. Also ich denke, damit kann man schon sehr, sehr gut arbeiten. Ja.
Ja, und vor allen Dingen natürlich auch Geld verdienen. Ich hätte gerade mir nochmal eine Zahl rausgesucht, also Gartner, ja, also prognostiziert, dass bis 2028 ungefähr ein Viertel aller Großunternehmen spezialisierte KI-Agenten haben. In irgendeiner Form, ja. Also ein Viertel. Das Problem ist, das ist ein völlig unversicherter Markt.
Mhm.
Also null. Also wer versichert mir denn eine KI, die ich in irgendeiner Form nutze? Niemand, aktuell. Und das könnte tatsächlich ein neues Geschäftsmodell sein und ein ganz konkreter Use Case für Unternehmen. Definitiv. Weil nochmal eine zweite Zahl dazu rausgesucht, also KI in Versicherung aktuell ist ungefähr so eine Marktzahl, habe ich aus der Fortune Business rausgeholt, sind ungefähr 10 Milliarden. Ja. Und
für den Versicherungsmarkt sehr überschaubar.
Ja, 10 genau, Milliarden. Richtig. 10 Milliarden in der Versicherungsmarkt sehr überschaubar. Es geht nur um KI. So. Aber die KI-Versicherung in den nächsten 5 Jahren Wachstumsrate von 10 Milliarden auf 154 Milliarden.
Wow. Das ist eine Verfünfzehnfachung in 5 Jahren.
Ganz genau. So, in 5 Jahren eine Verfünfzehnfachung, weil logischerweise in den nächsten Jahren, also sprich 2, 3, 5 Jahren, natürlich dann, wie gesagt, ein Viertel der Unternehmen dann halt diese KI-Agenten auch nutzen wird. Und dazu brauchst du auch Versicherung. Das heißt, der Versicherungsmarkt wird sich auch komplett verändern. Und ich wette, dass natürlich dann auch diese Verschmelzung von KI-Agenten und Blockchain dort auch einen Anklang finden wird. Nicht ausschließlich, ganz bestimmt nicht. Aber es wird auch dort Unternehmen geben, es wird auch dort Use Cases geben, die dieses berechtigen und halt auch für sinnvoll erachten, dieses dann auch miteinander zu verknüpfen. Definitiv.
Ich kann auch mich da aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn wir uns in 5 Jahren über das Thema unterhalten und du sprichst dann mit jemandem, der einen Verlust wie auch immer mit einem AI-Bot, mit einem KI-Agenten gemacht hat, dann werden wir hier sitzen und sagen, ja, war der nicht versichert? Und jeder, der einen nicht versicherten Bot genommen hat, den guckst du an und sagst, sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Dafür gibt's doch diese Versicherung, dass genau dieses Pendant nicht eintreten kann. Und da hast du jetzt, weiß ich nicht, 15 Euro im Monat gespart, damit du die Versicherung nicht mitbezahlen musst. Und hast einen riesigen Schaden erlitten. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in 5 Jahren dieses Gespräch hier führen werden.
Ja, genau. Es wird Agenten geben, die halt ganz speziell ganz bestimmte Dinge tun. So, und dann wird es dann meinetwegen den grünen Haken geben, den blauen Haken, was auch immer. Ja, kennt man ja aus vielen Social Media Dingen. Von wegen ist versichert, ist nicht versichert und so weiter. Es wird geben, 100%. Ganz bestimmt. Sehr simpel.
Ja, da rollt wieder was auf uns zu.
Schon wieder mal. Da sind wir am Puls der Zeit mal wieder. Richtig. So ist es. Ja, Stefan, vielen lieben Dank für heute. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Gerade das Marktupdate, das finde ich immer sehr, sehr spannend und für unsere Zuhörer, Zuschauer natürlich auch. So ein bisschen auch nochmal dahinter zu gucken, was denn gerade so am Markt passiert und immer noch ein bisschen Neuerungen zu geben mit KI-Agenten und Versicherungen. Ja, so ist es. Mhm. Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für heute. Wir werden uns sehen und hören das nächste Mal an andere Zuschauer und Zuhörer. Natürlich auch herzlichen Dank. Wir freuen uns über jedes Feedback und natürlich auch um die wachsende Hörerzahl. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.
Alles klar. Ciao.